SWR 2.
Papst Benedikt XVI. Hat am vergangenen Montag den Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller zum Präfekten der Glaubenskongregation in Rom ernannt. Die Vatikanische Glaubenskongregation wacht über die sogenannte Reinheit der römisch-katholischen Lehre. Die Berufung des streitbaren Theologen an die Spitze dieser wichtigsten und ältesten Vatikanbehörde gilt als umstritten. Eine Einschätzung von Hans-Jörg Schulz.
Dass es auf den 64-jährigen Bischof aus Josef Ratzingers Heimat hinauslaufen würde, war keine Überraschung. Dieser Papst liebt nun mal keine Überraschungen. Also hat er mit Gerhard Ludwig Müller einen engen Vertrauten und theologischen Seelenverwandten an die Spitze jener Glaubenskongregation berufen, die Benedikt XVI. 25 Jahre lang geleitet und geprägt hat. Müller ist ein Arbeiterkind aus der Pfalz. Nach seinem Theologiestudium verfasste der junge Katholik eine vielbeachtete Dissertation über Dietrich Bonhoeffer, die prägende protestantische Figur des Widerstandes gegen die Nazis. Nach seiner Habilitation bei dem liberalen Kardinal Karl Lehmann wurde Müller Professor für Dogmatik an der Universität München. Sein Standardwerk »Katholische Dogmatik« wurde in viele Sprachen übersetzt. Vor 10 Jahren dann ernannte ihn Papst Johannes Paul II. Zum Bischof von Regensburg. Wenn Gerhard Ludwig Müller nun von dort nach Rom zieht, hinterlässt er ein tief gespaltenes Bistum. Müller agierte dort als zutiefst Konservativer mit einigen liberalen Ausschlägen. So hat er etwa dem ökumenischen Dialog mit den Protestanten einen hohen Stellenwert eingeräumt, oder er hat eine intensive Freundschaft mit dem südamerikanischen Befreiungstheologen Gustavo Gutierrez gepflegt. Ansonsten aber war und ist der Bischof von Regensburg ein Polarisierer. Im Umgang mit Laiengruppierungen war Müller genauso unerbittlich wie mit innerkirchlichen Kritikern. Er drohte Theologieprofessoren, die dem Papst mangelnde Reformbereitschaft vorwarfen, mit Rausschmiss. Und er bezeichnete gerade erst im Mai nach dem Deutschen Katholikentag die innerkirchlichen Reformgruppen als parasitäre Existenzform in der Kirche. Nun übernimmt Müller mit der Glaubenskongregation eines der wichtigsten Ämter in der katholischen Weltkirche. Er übernimmt es in einer Zeit, in der der Vatikan in einer tiefen Krise steckt. Zu seinen wichtigsten Aufgaben wird relativ bald die Klärung des Verhältnisses zu den Piusbrüdern gehören, denen Müller sehr kritisch gegenübersteht. Und es wird die weltweite Aufarbeitung des kirchlichen Missbrauchsskandals zu diesen neuen Aufgaben Müllers gehören. Gerade hier aber, gerade beim Umgang mit sexualisierter Gewalt im Bistum Regensburg, hat Müller als Bischof eine fatale Fehlentscheidung mit zu verantworten. So deckten bayerische Medien 2007 auf, dass ein wegen Missbrauchs bereits verurteilter Kaplan in einer anderen Gemeinde erneut als Pfarradministrator eingesetzt worden war und dort einschlägig rückfällig wurde. Für Müller war das nur eine unappetitliche Mediengeschichte. Öffentlich entschuldigt hat er sich nie. Gerhard Ludwig Müller wird sicher bald Kardinal werden. Mit 64 ist er einer der Jüngeren im Vatikan. Und er wird die Geschicke dieses Vatikans in den nächsten Jahren wesentlich mitprägen.
Die Einschätzung von Hans-Jörg Schulz. Die Religionslandschaft Schweiz ist im Wandel. Diese Woche wurden in Bern die Abschlussergebnisse des nationalen Forschungsprojekts namens NFP 58 präsentiert. Bund und Kantone hatten 10 Millionen Franken investiert, um von den Wissenschaften zu erfahren, wie es um Religion und Religiosität in der Schweiz steht. Es gibt heute mehr Religionen, aber weniger Religiosität in der Schweiz, so lautet ein Fazit. Die Religionslandschaft ist vielfältiger geworden, die Säkularisierung aber stärker, vor allem in Schulen, Heimen und Institutionen. Der reformierte Theologe Adrian Portmann hat selbst an einer der 28 Einzelstudien mitgeforscht. Mit ihm zieht Judith Wipfler eine kurze Bilanz.
Ein Nationalfondsprojekt zum Thema Religionen, Religiosität in der Schweiz –
Das hat ganz viele Facetten. Das geht von der Imam-Ausbildung bis zur Gefängnisseelsorge. Adrian Portmann, worum ging es ganz kurz in Ihrem Projekt?
Das hat sich mit distanzierten Kirchenmitgliedern befasst. Uns interessierte zum einen die Frage nach ihrer Kirchlichkeit, ihrem Kirchenbezug und ihrer eigenen Religiosität. Zum anderen aber interessierte uns mindestens so sehr die Frage, wie diese Menschen Religionen überhaupt wahrnehmen. Die eigene, fremde Religionen, was sie ärgert, was sie stört, wie sie mit dieser Pluralität umgehen.
Pluralität verunsichert das heute in der Schweiz, diese religiöse Pluralität?
Sie hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, was sich daran zeigt, dass immer wieder Konflikte um sichtbare religiöse Zeichen und Ähnliches, um Kirchenbauten, um religiöse Kleidung, um Religion in der Schule und so weiter aufbrechen. Nicht alle lassen sich da verunsichern und irritieren, aber immer wieder bricht dieses Potenzial sich Bahn und dann gibt es Konflikte. Aber auch dort, wo es nicht zu Konflikten wird, gibt es so eine Art latente Irritation, die sich dann in der einen oder anderen Aussage sehr schnell äußern kann, vielleicht auch eine kleine abschätzige Aussage oder irgend sowas.
Schauen wir uns mal den größten Brocken in der Bevölkerung an. Das ist nämlich genau der Brocken, den Sie schon angetönt haben, die sogenannten Distanzierten in den großen Kirchen. Denn die Kantonalkirchen, die Landeskirchen sind ja immer noch die größten Religionsinstitutionen in diesem Land. Vielleicht sagen Sie noch mal zur Erinnerung in 3-4 Pinselstrichen, wer diese Distanzierten sind.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Mitglieder der Kirche sind, dass sie aber kaum am kirchlichen Leben, am Gemeindeleben teilnehmen, dass sie da wenig oder gar kein Interesse haben. Vielleicht an eine Beerdigung gehen sie oder an Weihnachten mal zur Kirche. Aber sie bleiben Mitglied der Kirche, weil sie es gut finden, dass es die Kirche gibt. Sie schätzen die sozialen Aufgaben, die die Kirche wahrnimmt. Sie schätzen die Kirche als Kulturträgerin. Das ist aber nichts Neues, das gibt es schon länger. Aber wir haben diese Gruppe jetzt etwas genauer untersucht.
Vielleicht auch deshalb, weil Sie selber, Adrian Portmann, ja ein Mann der Kirche sind. Vielleicht ist das ja auch ein Feld auf dem Acker des Herrn, den man noch einigen da bearbeiten kann.
Also zunächst mal hatte das Forschungsprojekt damit nicht so viel zu tun. Das war nicht ein missionarisches Forschungsprojekt, sondern der unbestellte Acker ist eigentlich der wissenschaftliche Acker. Man muss sich vorstellen, diese Gruppe ist ziemlich heterogen, etwas schwer zu fassen. Sie ist auch etwas langweilig. Andere religiöse Gruppen sind für Forschende häufig interessanter, also etwas bunte, extreme, stark profilierte Gruppierungen. Das gibt es alles nicht bei diesen Distanzierten. Die sind etwas langweilig. Aber es ist die größte Gruppe innerhalb der Kirche und es ist eine wichtige Gruppe innerhalb der gesamten Gesellschaft.
Sie haben erwähnt, dass für viele Forschende, gerade auch für die Religionswissenschaftler, die ja eher von der Soziologie herkommen, die ethnologisch auch geschult sind, solche kleinen Gruppen, die lustige Rituale machen, irgendwie interessanter sind, vielleicht auch ein bisschen skurriler sind. Fällt Ihnen das jetzt insgesamt auf, wenn Sie dieses riesen Nationalfondsprojekt mit 28 Einzelstudien, fällt Ihnen das insgesamt auf, dass man da mehr Augenmerk auf kleine und Kleinstgruppen gelegt hat, als jetzt eben zum Beispiel auf die Großkirchen?
Ich denke, in diesem NFB 58 gibt es einen guten Mix von unterschiedlichsten thematischen und methodischen Zugängen und da kommen auch jetzt die Kirchen durchaus vor.
Und was ist Ihrer Meinung nach so die größte Leistung dieses Jahrhundertforschungsprojekts, muss man wohl sagen?
Die größte Leistung ist sicher die, dass Religion in unterschiedlichsten Facetten zu einem wichtigen Forschungsgegenstand in der Schweizer Forschungslandschaft avanciert ist. Dass es auch Forschende aus verschiedensten Disziplinen gab, die sich zum Teil vorher gar nicht mit Religion in dem Sinn beschäftigt haben, aber jetzt gemerkt haben, doch, da ist ein Forschungsgegenstand, der sich lohnt. Das hat natürlich damit zu tun, dass es auch gesellschaftliche Dynamiken rund um die Religion gibt, auch Konfliktdynamiken, die die Notwendigkeit aufgezeigt haben, hier zu forschen. Aber dass da eine großartige Vielfalt von Studien rausgekommen ist, ich denke, das ist schon eine tolle Leistung.
Was wäre das Feld, wo man nochmal nachhaken sollte und wo es jetzt nochmal ganz wichtig wäre, da nochmal nachzusetzen, forscherisch?
Es sind nicht sehr viele oder eigentlich sehr wenige theologische Forschungsprojekte damit drin. Das hat zum einen damit zu tun, dass es in der Theologie zwar zunehmend den einen oder die andere gibt, die empirisch forschen, aber es ist immer noch eine recht kleine Gruppe, die empirisch forscht. Und für dieses Projekt, da mussten es eben primär empirisch ausgerichtete Studien sein. Und da gibt es in der Theologie einfach nicht so viele, die das machen. Da ist es eher üblich, dass man historische Fragen stellt oder systematische Fragen danach stellt, wie jetzt das Verhältnis von Religion, Staat, Moderne und so weiter aussieht. Aber das ist dann noch nicht empirisch. Also da, denke ich, liegt ein Problem. Und ein zweites Problem liegt darin, dass viele der Theologie irgendwie nicht so ganz zutrauen, dass sie unabhängig forscht. Man vermutet ja, die Theologie ist ja irgendwie Verlängerung der Kirche, ist ein Teil von dem Ganzen. Aber die Theologie insgesamt, denke ich, hat sich doch sehr in eine Richtung entwickelt, die ein hohes Potenzial an Reflexionsfähigkeit, an Distanzierungsfähigkeit beinhaltet. Und dieses Problem sehe ich eigentlich in der Regel nicht. Und da ist es schade, dass diese theologische Perspektive nicht auch etwas stärker zum Tragen kam.
Adrian Portmann, einer der Autoren des Nationalen Forschungsprogramms über die Religionen in der Schweiz. Dessen Ergebnisse sind alle im Internet greifbar, und zwar auf der Internetseite nfp58.ch. nfp58.ch. Judith Wipfler hat sich übrigens auch mit dem Präsidenten des Forschungsprojekts unterhalten. Dieses ausführliche Gespräch hören Sie dann in der Sendung Kontext am kommenden Dienstag um 9 hier auf DRS2. Der katholische Theologe Stefan Pfürtner ist im Alter von 89 Jahren in Marburg gestorben. Mit seiner Kritik an der römisch-katholischen Sexualmoral machte er vor 40 Jahren in der Schweiz Schlagzeilen. Mehr zum sogenannten Fall Pfürtner in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
1973 musste der Dominikanermönch Stefan Pfürtner seinen Lehrstuhl für Moraltheologie an der Universität Freiburg räumen. Zuvor hat er sich in seinem Buch Kirche und Sexualität kritisch zur Enzyklika Humanae Vitae, zur sogenannten Pillenenzyklika von Papst Paul VI. Geäußert. Pfürtner trat aus dem Dominikanerorden aus und heiratete. Von 1975 bis zu seiner Emeritierung 1988 lehrte er Sozialethik und Ökumene am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Marburg. 2007 erhielt Pfürtner den Ehrentitel Gerechter unter den Völkern der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, weil er 1944 drei jüdischen Frauen zur Flucht aus dem KZ Stutthof verholfen hatte. Zur römisch-katholischen Sexualmoral äußerte sich Stefan Pfürtner zeitlebens kritisch. Vor einem Jahr sagte er in einem Interview gegenüber Schweizer Radio DRS:
Das, was letztlich maßgebend ist, ist nicht, was der Pfarrer sagt und was die Kirche sagt. Die Kirche kann nicht sagen, ob zwei junge Menschen, die also sich lieben, wo da die definitive Grenze zur sogenannten schweren Sünde ist. Das müssen die beiden selbst sagen. Unaufgebbar, was also nicht mehr relativiert werden darf und soll, ist, dass deine Anweisung und deine Grundsätze und deine Praxis der Liebe und der Vernunft entsprechen.
Papst Benedikt XVI. Wird 2013 den Priester Nicolo Rusca aus der Zeit der Bündner Religionswirren selig sprechen. Dies teilt das Bistum Chur zusammen mit der evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden mit. Diese Seligsprechung ruft Erinnerungen an das 17. Jahrhundert wach, als Protestanten und Katholiken ihren Glauben durch Gewaltanwendung verteidigten. Von 1590 bis 1618 war Rusca Erzpriester von Sondrio im Veltlin, das damals zu den Untertanengebieten der drei Bünde gehörte. Rusca wurde im Jahr 1618 nach Thusis verschleppt und während des sogenannten Thusner Strafgerichts zu Tode gefoltert. Seine Hinrichtung war einer der wesentlichen Auslöser für den Veltliner Mord von 1620. Dabei wurden gegen 600 Personen evangelischen Glaubens umgebracht. Das Bistum Chur und die evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden betonen demgegenüber heute die Wichtigkeit von gegenseitigem Verständnis. In Agrigent auf Sizilien hatte Erzbischof Francesco Montenegro einem bekannten Mafiaboss das kirchliche Begräbnis verweigert. Für Giuseppe Lomascolo, Nummer 2 der Cosa Nostra, erlaubte er bloß ein Totengebet. Der vor 6 Tagen verstorbene Lomascolo war in der vergangenen Woche von der italienischen Polizei festgenommen worden. In Agrigent hatte Papst Johannes Paul II. 1993 in einer aufsehenerregenden Rede die Verbrechen der Mafia angeprangert und zum Widerstand gegen das organisierte Verbrechen aufgerufen. Der reformierte Theologe Rudolf Wehrli soll neuer Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse werden. Der 63-Jährige begann seine Karriere 1979 als Unternehmensberater bei McKinsey. Zuvor hatte er Theologie, Philosophie und Germanistik studiert und arbeitete als Assistent am Theologischen Seminar der Universität Zürich. Die Wahl findet am 30. August statt. Wehrli soll die Nachfolge von Gerold Bührer antreten, der auf den 1. Oktober zurücktritt.
Soweit die News aus Kirchen und Religionen mit Heidi Kronenberg zum Schluss des Blickpunkts Religion hier auf DRS 2.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.